Vierter Teil. Das Ende unserer Selbst. 2. September 2267. Race ging vor den hohen Rundbogenfenstern des Bankettraumes auf und ab und bewunderte die zerklüfteten Felsen und schneebedeckten Gipfel, die draußen vor der klingonischen Berghütte im Mondlicht leuchteten. Er und Estin waren vor mehr als einer Stunde von der IKS Zinsar nach Ogard hinuntergebeamt worden, begleitet von Ratsmitglied Gorkon und einem Trupp Soldaten. Gorkon hatte den Raum verlassen, ohne eine weitere Erklärung darüber abzugeben, was nun passieren würde. Aber die sechs Wachen waren zurückgeblieben. »Um uns Gesellschaft zu leisten«, hatte Race gegenüber Estin gescherzt, während er mit einem Daumen auf die ununterbrochen finster dreinblickenden Krieger gezeigt hatte, die neben den Ausgängen des Raumes stationiert waren. Der Raum hatte Rays Meinung nach etwas Mittelalterliches an sich. Der Boden und die Wände bestanden aus grob behauenen Granitblöcken, und in der Mitte des rechteckigen Raumes stand ein langer Tisch aus dunklem und reichlich lackiertem Hartholz. Er war von dazu passenden Stühlen umgeben und mit klingonischen Delikatessen vollgestellt, die Rays Magen nur vom Anschauen brennen ließen. Von der hohen Decke hingen schmale Banner mit dem Emblem des klingonischen Imperiums. Sie wurden durch ähnliche Wimpel ergänzt, die die Wände schmückten und zwischen massiven, eisernen Wandleuchtern hingen, in denen angezündete Kerzen steckten. Estin umrundete den Tisch voller ungenießbarer kulinarischer Wunder. Dabei stieß er mit einer seiner vorderen Gliedmaßen, die in seinem Schutzanzug steckten, gegen die diversen Speisen. Sein Vokoder übersetzte das metallische Geschrei und Zwitschern in die Frage: »Ist es denkbar, dass dieses Essen für uns sein soll?«
»Das bezweifle ich«, sagte Race. »Die wissen, dass Sie nichts essen, und inzwischen sollte Ihnen ebenfalls klar sein, dass ich nichts essen werde, was sich wehrt, wenn ich reinbeiße.«
Er blickte zum Himmel hinauf und versuchte herauszufinden, welcher Lichtpunkt Zol war. Die Sterne waren kreidebleich. Eine Tür am Ende des Raumes öffnete sich. Gorkon kam herein und befahl den sechs Wachen:
»Gehen Sie raus und verschließen Sie die Türen.«
Die Krieger verließen den Raum. Race hörte das dumpfe Geräusch von schweren Riegeln und metallischen Schlössern. Gorkon hob sein Handgelenk und flüsterte klingonische Worte in seinen Ärmel. Licht und Energie flimmerten neben Gorkon ins Leben, und ein helles Summen erfüllte den Raum. Im Inneren des Wirbels aus aufgeladenen Partikeln erschien eine Gestalt und verschmolz zu einem großen, breitschultrigen Klingonen, der in kunstvoll verzierte Amtsgewänder gekleidet war. In der Hand hielt er einen schweren Stab aus metallverstärktem Holz, dessen Spitze durch geschnitzten Knochen und Stahl gekrönt wurde. Race riss überrascht seine Augen auf. Es war Kanzler Sturka. Der Anführer des klingonischen Imperiums sah Race finster an. Dann blickte er grimmig zu Gorkon.
»Was bedeutet das?« »Das sind die zwei, die Sie treffen sollten«, sagte Gorkon. »Dies ist Estin, ehemaliges Mitglied der Tolianischen politischen Kaste. Und das hier ist Diego Race, der ehemalige...« »Ich weiß, wer er ist«, knurrte Sturka und nickte Race zu.
Dann sah er Estin an.
»Auch wenn mir der Käfer vollkommen egal ist.«
Es war für Race offensichtlich, dass Gorkon größte Mühe hatte, angesichts der Zurechtweisung seines Vorgesetzten ruhig zu bleiben.
»Sie sind sehr erfahren in der Denk- und Handlungsweise ihrer Völker und haben beide eine Bereitschaft gezeigt, orthodoxes Denken hinter sich zu lassen. Ihre Erkenntnisse könnten uns helfen, einen Weg zum Frieden zu finden.« »Sie meinen, dass Sie ihnen dabei helfen können, einen Weg zum Frieden zu finden?« sagte Sturka. »Ich habe keinen Bedarf für so ein Vorgehen.«
Estin unterbrach. »Bei allem Respekt, Kanzler, den haben Sie sehr wohl, genau wie die anderen Mächte in diesem Quadranten.«
Sturka blickte den Tolianer ungehalten an.
»Wirklich?«
Er ging um Estin herum und sprach dabei in einem leisen Flüstern.
»Und warum sollte sich ein Imperium, das seine Reichtümer dem Krieg verdankt, plötzlich um Frieden bemühen? Oder sich um das Wohlergehen seiner zukünftigen Yachpool sorgen?«
»Weil sich Ihr Imperium bereits übernommen hat«, sagte Estin. »Warum sollten Sie gleichzeitig einen Krieg mit der Föderation und der Versammlung beginnen? Sie haben weder die Schiffe noch die Soldaten, um einen solchen Konflikt zu gewinnen. Und mehr Ressourcen abzuzweigen, um Ihre Flotte zu vergrößern, wird lediglich Ihr eigenes Volk hungern lassen.«
Ärgerlich richtete Sturka seinen ausgestreckten Finger auf den Tolianer.
»Sie haben keine Ahnung davon, zu was das Imperium in der Lage ist, wenn es zu den Waffen gerufen wird.«
»Ganz im Gegenteil«, sagte Estin. Ich bin mir der kriegerischen Fähigkeiten ihres Imperiums und der Geschichte seiner aggressiven Expansion sehr wohl bewusst, aber ich weiß auch das, was sie sich zu sehen weigern.« Der Kanzler fragte mit einer Feindseligkeit, die er als Neugier tarnte.
»Und das wäre?«
»Sie riskieren den Zorn eines schlafenden Giganten.« Stoker tat die Warnung mit einer Handbewegung ab und drehte Estin seinen Rücken zu.
»Wir fürchten die Jedi nicht.«
Estin sagte, »Kanzler, der Gigant, von dem ich spreche, ist die Föderation.« Aufgebracht wirbelte Stoker herum und sah Estin unheilvoll an. Dann richtete er seinen vernichtenden Blick auf Reis.
»Sie haben bis jetzt geschwiegen, Mensch. Was ist Ihre Meinung?«
Reis verschränkte seine Arme. »Estin hat nicht ganz Unrecht. Ihre Flotte hat mehr Schiffe und Truppen, aber wir sind Ihnen in der Technologie voraus. Die Sklaverei gibt Ihnen einen wirtschaftlichen Vorteil, aber Ihr Verbot des Außenhandels hilft uns, mit Welten an Ihrer Grenze Geschäfte abzuschließen. Wenn Sie sich ausweiten wollen, müssen Sie das mit Blut und Schätzen bezahlen. Alles, was die Föderation tun muss, ist aufzutauchen und Hallo zu sagen. Noch ein paar weitere Jahrzehnte und wir müssen sie nicht mehr bekämpfen. Wir werden dann in der Lage sein, uns zurückzulehnen und sie auszuhungern.«
Stoker schnaubte.
»Die gleiche alte Propaganda, Forschung und Handel. Das ist die Antwort des Feiglings auf alles, oder? Jedes Problem zu Tode reden, anstatt etwas zu unternehmen. Entschuldigungen und Ausreden, das ist die Art der Menschen.«
»Seien Sie sich da nicht so sicher«, sagte Race. »Ich gebe zu, heutzutage trifft es meistens zu, aber wenn Sie glauben, dass meine Leute nicht zu Blutdurst oder Völkermord fähig sind, dann wissen Sie nichts über unsere Geschichte. Die menschliche Rasse hat in den letzten 100 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt, Kanzler. Aber tief in unserem Inneren sind wir immer noch Wilde. Wenn Sie uns zu stark schubsen, schubsen wir zurück.« Der Kanzler grinste.
»Das hoffe ich doch.«
Er ging zu Gorkon zurück und presste sein Gesicht fast gegen das seines langjährigen Beraters.
»Das ist Zeitverschwendung, Gorkon. Was in Kales Namen haben Sie sich dabei gedacht? Die Föderation und die Versammlung haben beide bereits offizielle Botschafter nach Kronos entsandt. Also warum sollte ich mit diesen beiden Betack sprechen? Professionelle Diplomaten sind wenig mehr als Papageien der Politik ihrer Anführer«, sagte Gorkon. »Estin und Race sind Querdenker. Sie können uns dabei helfen, eine neue Zukunftsperspektive zu finden. Vielleicht eine realistischere.«
»Die einzige neue Perspektive, die diese beiden finden werden, ist die von einem Grab auf Rura Penta aus«, sagte Stoker. »Es gibt einen Grund, warum sich der politische Prozess an bestimmte Regeln hält, Gorkon. Einen Grund, warum manche Parteien autorisiert sprechen dürfen und andere nicht.«
Er trat einen Schritt von Gorkon weg, hob den Armkommunikator an sein Gesicht und sprach hinein. Als er seinen Arm wieder senkte, sagte er,
»Unsere Freundschaft ist alt, und ich verdanke Ihnen viel, Gorkon. Deswegen werde ich Ihnen diese Fehleinschätzung verzeihen. Aber betreiben Sie keine weiteren Gespräche mit diesen Intachpu und bestellen Sie mich niemals wieder zu sich.«
Ein Transporterstrahl hüllte Stoker ein. Er verschwand in einem klingenden Lichtwirbel, der innerhalb von Sekunden zu leerer Luft und Stille verblasste. Gorkon verzog sein Gesicht und neigte seinen Kopf. Mit erschöpfter Stimme sagte er zu Race,
»Ich nehme an, dass Sie irgendeine ätzende Bemerkung auf der Zunge liegen haben, um diesen Moment meiner Schande noch zu vertiefen.«
Race schenkte dem Klingon ein mitleidiges Lächeln. »Ihr Chef ist ein ziemlicher Idiot.« Das Ratsmitglied schmunzelte.
»Ja, das ist er allerdings.«
»Also, Gorkon«, sagte Estin, »was wird nun aus mir und Jego, nachdem es uns nicht gelungen ist, Ihren Kanzler umzustimmen? Werden Sie uns auf diesen Gefängnisplaneten schicken, wie Stoker vorgeschlagen hat?«
Das Ratsmitglied stellte sich an ein Fenster und verschränkte die Hände hinter seinem Rücken, während er auf die zerklüfteten Berge blickte.
»Nein«, sagte er, »Sie haben ein besseres Schicksal als das verdient. Der Geheimdienst und Captain Kutal werden sehr verärgert sein, aber ich habe vor, Sie gehen zu lassen.«
»Eine noble Geste«, sagte Estin. Gorkon sah über seine Schulter.
»Nehmen Sie es als Entschuldigung. Ich habe ernsthaft geglaubt, dass Stoker für eine Botschaft der Veränderung offen sein würde. Jetzt erkenne ich, dass wirklicher politischer Fortschritt im Imperium mit nichts anderem als neuer Führung erreicht werden kann.«
»Nun«, sagte Race, »was mich angeht, Gorkon, Sie haben meine Stimme.«
Rührend, sagte Gorkon mit einem bitteren Lächeln. Aber das Imperium ist keine Demokratie.
Rays verdrehte die Augen. Ach, im Ernst? Er neigte seinen Kopf in Estines Richtung. Und was nun? Estine und ich können schließlich nicht nach Hause zurück. Er ist ein Ausgestoßener, und von mir glaubt man, dass ich tot oder in Gefangenschaft sei. Wenn ich jetzt zurück zur Sternflotte gehe, werden sie mich für Kollaboration mit dem Feind verurteilen. Estine fragte, darf ich einen Vorschlag machen? Gorkon und Rays tauschten einen Blick aus, der zu sagen schien, warum nicht?
Diego kann nicht noch Vanguard, aber ich schon, sagte Estine. Wenn Sie das wünschen, Diego, könnte ich Ihren Freunden und Ihrer Familie eine Nachricht von Ihnen überbringen.
Nickend sagte Rays. Das würde ich zu schätzen wissen. Danke sehr.
Und was ist mit Ihnen? Fragte Gorkon Rays. Wohin werden Sie gehen?
Rays lächelte durchtrieben. Ich hab da so eine Idee.